dann festzustellen, wie ich in diesem langen Leben in verschiedenen Phasen, über die wir ja sprechen, sowohl in der Karriere als auch im Privatleben, wie sich die Zeit eben auch positiv auswirken kann, indem eben auch Geduld oder die Zeit vergeht ja nicht nur, sondern ich sammle Erfahrungen und wie ich das mit größerer Gelassenheit vielleicht für bessere Lösungen umsetzen kann. Mhm. Das war sicherlich im ersten Drittel meines Berufslebens überhaupt kein Konzept für mich. Und das musste ich lernen. Und dazu kommt das Alter. Und deswegen kann ich für mich auch sagen, ich kann jetzt hier viel schlau daherreden für irgendwie Gründungstipps. Für mich war es das Getriebensein und die Überzeugtheit der inhaltlichen Idee und eben auch das Zutrauen nach gewissen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Das hat mir die innere Sicherheit gegeben zu sagen, das wird was, das geht. Kann das.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jaks und ich bin Host von diesem wundervollen Podcast, in dem ich unterschiedlichste Menschen einlade und die über ihre Geschichten, ihren persönlichen Werdegang erzählen, um euch draußen zu inspirieren und Mut zu machen, einen neuen Weg vielleicht einzuschlagen, einfach mal andere Seiten kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich bin selber als Unternehmerin jetzt seit fast 20 Jahren auch in der Beauty-Branche tätig. Und ich habe heute die liebe Daniela Mündler zu Gast. Daniela war jahrelang in richtig großen Konzernen tätig, wie zum Beispiel L'Oréal, Dior. Sie war bei Balsen, sie war ganz lange bei Douglas und ihre Geschichte ist wahnsinnig inspirierend. Jetzt möchte sie quasi die Beauty-Branche ein wenig nachhaltiger machen, denn sie hat SimpliStick entwickelt. Das ist ein nachhaltiges Packaging, um quasi Proben rauszugeben von zum Beispiel unserer Glow Foundation, aber auch Parfums. Und ich fand ihre Geschichte wahnsinnig spannend und freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
Danke dir.
Ich würde sehr, sehr gerne damit einsteigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen besser verstehen, wer du bist. Weil du hast wirklich einen krassen Werdegang hingelegt, bist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden als Business-Influencerin. Du hast wirklich ja auch wahnsinnig vielen Startups und jungen Unternehmerinnen geholfen mit deinen eigenen Erfahrungen. Vielleicht kannst du einmal so darauf eingehen, woher kommen denn diese ganzen Erfahrungen? Was hast du für Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt? Und ja.
Ja, ein ganz langer, bewegter Weg. Ich bin in Berlin geboren als Einzelkind und hatte dann den Mut, würde ich schon mal sagen, aus dem Haushalt, sehr behüteten Haushalt meiner Eltern rauszuspringen. Bin nach Bayreuth gegangen zum BWL-Studium, kannte da keinen und habe eine sehr schöne Studienzeit gehabt. Bin von da aus nach Düsseldorf, habe bei L'Oréal angefangen zu arbeiten, weil ich tatsächlich auch im Rahmen des Studiums damals schon ein Praktikum gemacht hatte, auch einen Aufenthalt in Frankreich. Das heißt also so diese Affinität auch zur Sprache. Es war auch damals ja noch sehr hilfreich, bei L'Oréal Französisch sprechen zu können. Und habe dann seitdem eigentlich in großen Konsumgüter- und Handelskonzernen meine Karriere verfolgt und immer in Positionen, die in irgendeiner Form mit dem Kunden zu tun hatten. Also Marketing, vertriebsorientiert. Nach L'Oréal war ich fast 10 Jahre bei LVMH, besser bekannt für seine Marken Dior. Dann war ich Geschäftsführerin für Givenchy, Kenzo und Fendi, immer im Kosmetikbereich. Und bin dann von da aus zu Douglas, zum Handel, weil mich sehr bewegt hat, letztendlich wirklich zu wissen, wo der Kunde kauft. Also wo er wirklich die tatsächliche Kaufentscheidung trifft. Es war für mich immer ein großer Beweggrund, so die alle Stufen eines Geschäftes auch abzuschreiten. Und deswegen war das für mich auch gar nicht ungewöhnlich, jetzt vom Hersteller zum Händler zu gehen. Das machen manche ja nie, weil sie es sich gar nicht vorstellen können, da die Seiten zu wechseln. Für mich war das eine große Erfüllung. Und bin dann daraus, uns insbesondere mit dem Wunsch, auch nochmal wirklich rein digital zu arbeiten. Also in der Zeit bei Douglas haben wir ja stationär und online gehabt und auch eingeführt. Es waren die ersten Anfänge dieses sogenannten Omnichannel-Modells. Bin dann in rein digitales Geschäftsmodell gegangen, auch weil ich mir so ein bisschen die Aufgabe gestellt habe, raus aus der Branche zu gehen. Ich hatte damals dann schon 15 Jahre Kosmetik gemacht und eben große Marken und Lifestyle. Mhm. Habe dann was ganz anderes gemacht, folge digital Lotto online und habe dann aber festgestellt, dass dieses Thema auch gerade Familienunternehmen mich doch auch sehr reizt und bin von da aus zu Balsen nach Hannover, Familienunternehmen nehmen, Kekse und habe
kennt, glaube ich, jeder,
genau, auch ein großer Punkt und habe damit also erstens natürlich sachlich nochmal das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe, nämlich kundenorientiert zu arbeiten an den Stellen, Branding, Innovation, Kommunikation, HR, Qualität und hatte, und das war dann noch so der letzte Kirsche auf der Torte, tatsächlich eben auch die Erfahrung in einem produzierenden Unternehmen. Das hatte ich vorher in der Form in meinen Positionen nicht. Mhm. Und ja, von da aus bin ich dann in die Gründung gegangen.
Warum? Also warum war, also ich meine, deine Karriere war ja sehr steil und auch vor allem, du hast ja wirklich tolle Positionen gehabt. Du hast mir vorhin so ein bisschen erzählt, internationale Brandentwicklung bei Douglas oder auch CRM international, ja. Also auch diese Kundenbindung. Du hast warst Marketingdirektorin bei Dior. Also du hast ja wirklich auch bei Balsen das Branding vorangetrieben, Innovationen, warst aber dann auch für das Werk zuständig. Also das sind ja wirklich total tolle, inspirierende Positionen gewesen, von denen ich sehr, sehr gerne auch mehr erfahren würde. Aber warum war dann dein Wunsch, davon komplett wegzugehen? Weil ich denke, du hättest da wahrscheinlich überall, wärst du mit offenen Armen empfangen worden. Warum denn dann die Selbstständigkeit? Warum sollte das alles jetzt anders werden?
Sollte es gar nicht. Also ich glaube, das ist die erste Antwort auf die Frage. Es war gar kein Weg von, sondern ein Hinzu. Ich hatte die Idee zu Samplistik, also dieses Thema, das System in der Kosmetik, so wie Proben heute ausgegeben werden, nämlich als gratis Wegwerfproben, das funktioniert aus vielerlei Hinsichten nicht gut. Mhm. Und die Idee habe ich im Prinzip schon über 10 Jahre. Also oder diesen, dass ich gesehen habe, dass da ein Fehler im System ist und ich denke, es muss sich jemand drum kümmern. Und ich habe eben auch gesehen, dass ich in meinen Corporate-Positionen nie in der Lage war, dieses Engagement zu entwickeln oder die Zeit zu haben, mich dem zu widmen, weil es eben auch so ein bisschen mit Perspektivwechsel zu tun hat und zu sagen, ich muss mal einen Schritt rausgehen aus dem System. Und es ist eben einfacher, Regeln, von denen man denkt, wenn man so im Unternehmen ist, dass sie eben für alle gelten und für alle geschrieben worden sind, die vielleicht auch ein Stück weit nochmal zu hinterfragen und sogar hinter sich zu lassen und was anderes vorzuschlagen. Und so ist dann der Gedanke über den Inhalt gereift. Ich habe ja nie den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, so jetzt gründe ich oder jetzt mache ich mich selbstständig. Eher im Gegenteil. Ich war immer sehr, sehr gerne Führungskraft. Und vielleicht ist auch ein Geheimnis meiner Zufriedenheit insgesamt im Leben und meines Lebensglücks, dass ich mir auch durchaus vorstellen kann, wieder in eine Führungsposition zurückzugehen. Also das würde ich gar nicht ausschließen. Wissen wir alle, Gründungsstories können sehr gut sein. Es gibt auch Umstände, die sie dann vielleicht behindern. Aber das war für mich immer einfach wichtig, dass ich sage, die Basis behalte ich mir. Aber es ging über den Inhalt und über die Idee und dieses Getriebensein zu sagen, ich möchte das in der Welt sehen.
Mhm. Du hast vorhin, als du angekommen bist und wir dieses kleine Vorgespräch hatten, hast du ja direkt gesagt, so das Leben ist lang und es passt viel rein.
Ja.
Wie ist denn das Älterwerden für dich jetzt in Bezug auf Gründung und auch, dass du ja wahnsinnig viele Lebenserfahrungen hast und du sagst ja auch gleich, ja, es könnte ja auch sein, dass ich nochmal wieder zurück in die Führung gehe. Wie ist diese Thematik da für dich?
Also die erste Antwort und spontane Antwort ist super unangenehm, weil es tatsächlich also dieses Thema Altersdiversität, also ich war immer in meinem Leben überall die Jüngste und ich bin jetzt eben in diesem, als ich gründe, Beauty Consumer und gehe so auf diese üblichen Start-up Messen oder Investoren-Pitches oder was auch immer. Und ich bin meistens die Älteste. Und es ist nicht immer angenehm. Und dann eben auch noch so mit so einem, oder es ist nicht angenehm, weil ich es so ein bisschen als spannungsreich empfinde, so ganz anders zu sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir, gut, mein Leben hat mich darauf wahrscheinlich auch vorbereitet, weil dieses Thema Besonderheit im Businessumfeld, also Frauen sind eben immer noch Besonderheiten im Businessumfeld und in allen Positionen, in denen ich gearbeitet habe, war ich auch immer eher eine Ausnahme und eine Besonderheit und ist bis heute so und vielleicht konnte ich das ein bisschen trainieren. Aber es ist ganz klar ein Schritt außerhalb meiner Komfortzone.
Kannst du uns verraten, wie alt du bist?
50.
Du bist 50? Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ja. Ich hätte wirklich gedacht, du bist vielleicht, weiß nicht, 2-3 Jahre älter als ich. Also ich habe dich Anfang 40 geschätzt. Also Riesenkompliment an deine tolle Ausstrahlung und wirklich wahnsinnige Haut.
Kauft also alle Beauty-Produkte. Es hilft.
Ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Aber warum... Also du hattest auch im Vorgespräch einmal kurz diese Thematik genau genannt, dieses Thema älter werden. Mhm. Und ich denke aber, hat es nicht auch deine Erfahrung gebraucht, um jetzt Samplistik zu gründen?
Ja, Auf jeden Fall. Also diese Zeitachse ist ein großes Thema für mich. Ich war immer jemand, der schnell zum Ziel kommen wollte. Also der auch übrigens schnell Konflikte ausgetragen hat. Also ich habe das schon mal gesagt, so mein inneres Bild von mir selber war eher so der Surf-and-Volley-Spieler. Also ne, ich kann kein Tennis, Beispiel für mich ganz schlimm, bin untalentiert. Aber das war so das Bild, zu sagen, okay, ich habe eine Aufgabe, ich traue es mir zu, war auch noch nie mein Problem. Also so zu sagen, ich kann das, da war ich immer, weiß ich nicht, Einzelkind, habe ich vielleicht von zu Hause so irgendwie den Schwung mitbekommen. Aber dann festzustellen, wie ich in diesem langen Leben in verschiedenen Phasen, über die wir ja sprechen, sowohl in der Karriere als auch im Privatleben, wie sich die Zeit eben auch positiv auswirken kann, indem eben auch Geduld oder die Zeit vergeht ja nicht nur, sondern ich sammle Erfahrungen und wie ich das mit größerer Gelassenheit vielleicht für bessere Lösungen umsetzen kann. Mhm. Das war sicherlich im ersten Drittel meines Berufslebens überhaupt kein Konzept für mich. Und das musste ich lernen. Und dazu kommt das Alter. Und deswegen kann ich für mich auch sagen, ich kann jetzt hier viel schlau daherreden für irgendwie Gründungstipps. Für mich war es das Getriebensein und die Überzeugtheit der inhaltlichen Idee und eben auch das Zutrauen nach gewissen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Das hat mir die innere Sicherheit gegeben, zu sagen, das wird was, das geht. Kann das.
Mhm. Was würdest du denn sagen aus diesen ganzen Jahren Konzernarbeit? Mhm. Was sind so deine Highs and Lows? Also was ist so das, was du sagst, so wow, das war richtig inspirierend, das hat mich total angefeuert, das fand ich immer richtig toll. Und was waren so Themen, wo du sagst, so boah, würde ich heute ganz anders machen, hat mich total mitgenommen, würde ich jetzt auch in meiner eigenen Unternehmung gar nicht so umsetzen?
Also was mich angefeuert hat, das ist ein gutes Wort, so war es auch tatsächlich, war, dass ich mich früh für meine Leidenschaft entschieden habe. Und das kann ich einfach, auch wenn ich es jetzt meinen Kindern so in Vorbereitung aufs Berufsleben irgendwie mitgeben sollte, würde ich immer sagen, dieses Thema Stärken, geh der Energie nach und geh deiner Leidenschaft nach. Es trägt dich sehr lange, gerade im Berufsanfang, durch so Phasen durch, wo man ja auch noch nicht viel kann und so ein bisschen gucken muss und sich orientieren muss und so. Und da habe ich mich instinktiv fürs Richtige entschieden. Ich habe wirklich sehr lange Zeit meines Berufslebens meinen Beruf nicht als Beruf empfunden, sondern als mein Hobby zum Beruf gemacht.
Schön.
Also ich habe schon als kleines Kind meinem Vater irgendwelche Augen-Make-ups zum Geburtstag gezeichnet, als Geburtstagsgeschenk. Also ich habe keinen Regenbogen gemalt, sondern Augen-Make-ups. Es hat mich schon immer angezogen. Ich war schon immer gerne in Parfümerien. Und mir hat damals, das war nicht meine, also ich war hatte da keine Weisheit oder es hat mich nicht getroffen, sondern meine Chefin, die ich aus dem Praktikum kannte, hat damals zu mir gesagt, weißt du was, wir haben zusammengearbeitet, ich habe einen Job, du kannst das und du wirst für mich nicht wertvoller, wenn du jetzt noch irgendwie 5 Jahre in der Beratung verbringst oder was auch immer. Im Gegenteil, wahrscheinlich kann ich dich nicht mehr bezahlen, wenn du jetzt diese andere Art von Karriere einschlägst. Und da habe ich mich einfach, fand ich vernünftig, habe mich dem gebeugt und das hat wirklich mir immer nur Glück gebracht. Und das ging so weit, dass ich auch, also sehr lange war das so, es hat mich sehr lange so befriedigt, dass es mir überhaupt nicht schwer fiel, auch viel Stunden zu arbeiten, weil es immer abwechslungsreich war und mich total motiviert hat. So, und zu den Lows. Also die Lows sind bei mir vor allen Dingen, ich empfinde wenige Entscheidungen als Scheitern oder als Fehler. Ich kann aber schon sagen, dass ich manchmal zu schnell der Meinung war, ich hätte irgendwas durchstiegen und habe mich in einer Form entschieden, wo ich im Nachhinein sagen muss, hättest du mal noch mal 3 Minuten länger drüber nachgedacht, hätte dir wenigstens klar sein müssen, dass es mehr Optionen gibt. Und du hättest dich sozusagen bewusster für dann eine Option, selbst wenn es dieselbe gewesen wäre, der ich intuitiv nachgegangen bin. Da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, also dieses Rezept, sich bewusst zu machen, was sind Handlungsoptionen, selbst wenn sie einem ganz unwahrscheinlich erscheinen. Aber diese Alternativen aufzumachen, dann einmal, ich schreibe es mir immer auf. Also ich muss mir immer Zettel kleben, schreibe mir das auf. Ich habe das auch, ich sag mal, wahrscheinlich für die letzten 20 Jahre kann ich genau nachvollziehen, was ich mir wann gedacht habe, welche Listen ich mir geschrieben habe und so. Und das macht es natürlich auch einfacher, wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt hatte, hinterher zu sagen, alles klar. Da war was falsch. Da habe ich entweder eine falsche Wahrnehmung gehabt oder hat sich anders entwickelt. Aber das macht es dann viel einfacher, erstens immer noch ruhiger zu schlafen, selbst wenn die Dinge wirklich schlecht laufen. Und das tun sie ja ab und an durchaus. Aber da dann zu sagen, okay, was lerne ich daraus? Wie kann ich das mitnehmen? Und auch ein bisschen so im Frieden mit mir selber zu sein, weil ich eine Entscheidung getroffen habe auf Basis von nachvollziehbaren Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und vielleicht waren die falsch, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das passiert. Aber da so werde ich, das trägt zu meiner Zufriedenheit bei.
Finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, den ich sehr gerne aus dem Gespräch heute auch mitnehme. Einfach sich diese Gedankengänge einfach aufzuschreiben. Warum habe ich das damals so entschieden? Warum habe ich das gedacht? Weil ich finde nämlich deine Erklärung auch ganz schön dazu, dass man eine ruhiger schlafen kann, sich auch selber nochmal zurückerinnert. Ich war damals auf dem Stand des Wissens von XY.
Genau.
Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ich sehr mag am Älterwerden, dass ich einfach reflektierter mit Dingen umgehen kann. Dass ich auch leichter Fehler eingestehen kann und sagen kann, ja, da war ich einfach damals noch nicht so weit. Oder das ist jetzt mal wieder ein Learning. Deswegen, das wollte ich auch noch ganz dazu sagen, wir haben nämlich bei uns in der Firma Lows quasi komplett eliminiert und zu Learnings gemacht. Weil ich finde nämlich Lows eben, das ist halt so wichtig, es sind einfach nur Learnings.
Genau.
Ne? Was daran ist jetzt ein Low oder was ist halt zum Beispiel auch dann irgendwie ein wirklicher Fehler, sondern es sind einfach Dinge, aus denen wir ganz viel lernen.
Und also genau, finde ich super. Also dieses Thema stärkenbasierter Ansatz. Also ich war auch schon immer so ein bisschen widerborstig, was so 0815 HR so Assessments anging. Und da steht ja dann immer drin, ne, deine Stärken und dann deine Entwicklungsfelder. Mhm. Die habe ich noch nie für meine Mitarbeiter ausgefüllt, weil ich schon, und das hatte ich, dem bin ich einfach, ich sag mal, intuitiv gefolgt, weil ich schon immer der Meinung war, das Gespräch ist konstruktiver und für beide Seiten wertvoller, wenn wir uns auf das einzigartige Stärkenprofil einer Persönlichkeit konzentrieren und das mit diesem einzigartigen Stärkenprofil automatisch sozusagen irgendwas im Schatten liegt, ist völlig selbstverständlich. Mhm. Es ist dann auch sehr einfach zu sagen, dummerweise brauchen wir für diese Position aber jetzt genau die Sachen, die da so ein bisschen eher verborgen sind. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir die da raus oder nicht. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz und ein ganz anderes Gespräch, was ich führe, wenn ich eben wertschätze, was jemand an Einzigartigkeiten mitbringt. Und das heißt nicht, es ist nicht konfliktscheu oder sowas, aber es hat eine andere wertschätzende Art. Und das, auch wenn ich jetzt, so hat das ist im Eingangs gesagt, ich mache viel mit jüngeren Frauen, auch gerade so dieses Thema Karriereentwicklung und Personal Branding. Und die Personal Brand fängt ja immer damit an, dass ich mich selber einfach erstmal sehr gut verstehe, um dann zu entscheiden, was mache ich damit. Also die Personal Brand ist nicht die Kampagne, sondern die Personal Brand ist das Wissen um die eigene Stärke. Und das ist so viel wert.
Du wirkst sehr selbstbewusst und sehr, als würdest du wirklich sehr genau deinen Wert kennen. Aber sagst ja auch von dir selber, es ist ein Riesenschritt jetzt in die Selbstständigkeit. Kannst du einmal uns teilhaben lassen, was da für Gedanken durch deinen Kopf gehen? Warum ist es so ein großer Schritt? Weil so wie du jetzt vor mir sitzt und wie du erzählst, würde ich denken, boah, die Frau hat einfach alles. Also du bist ja prädestiniert dafür, dich selbstständig zu machen, dein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ich wette, ne, Mitarbeiter würden ja, du bist eine tolle Führungskraft, Mitarbeiter würden so viel von dir lernen, du hast eine wahnsinnig tolle Business-Idee, die ja auch unsere Welt irgendwo bereichert. Was sind die Gedanken dabei?
Erstens war es in meinem persönlichen Denken gar nicht verankert. Ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt. Ich hatte keinerlei Berührung mit irgendwas, was unternehmerisch ist. Im Gegenteil, und das ist mir tatsächlich erst letztens eingefallen, mein Vater hat im Immobilienbereich Immobilienentwicklung gemacht im weitesten Sinne als Angestellter. Und der hatte sich mal selbstständig gemacht. Und mir ist das wirklich neulich erst eingefallen, dass diese Episode, da muss ich klein gewesen sein, also so um die 10 rum, das ist irgendwie schief gegangen. Es war nicht so schief, dass das jetzt seine Karriere oder seinen Berufsweg irgendwie total abgebracht hätte. Aber dieses Selbstständige, man geht in so eine eigene Firma rein, das ist bei mir irgendwie mit so einem, das klirrt so richtig in meinem Hintergrund. Da ist irgendwas, was sich nicht so gut anfühlt. Und ich denke, das habe ich irgendwie so intuitiv wahrscheinlich mitbekommen. Wahrscheinlich war es einfach eine ein bisschen schwierige Phase, durch die wir da gegangen sind. So, das ist das Erste. So habe ich mich eben nie gesehen. Und dadurch, dass ich auch gerne mit Menschen arbeite. Ich hatte auch nie so diesen Grund zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich habe dieses, ich muss jetzt alles selbst bestimmen. Ich brauche totale Flexibilität. Das war mir immer relativ egal. Also das Einzige oder mein Rezept für Selbstständigkeit und Flexibilität war zu sagen, ich muss möglichst schnell möglichst hohe hierarchische Positionen haben, weil dann habe ich möglichst viel Hoheit über meinen eigenen Terminkalender. Also das war meine Antwort auf, ich möchte flexibel und selbstbestimmt sein. Übrigens auch mit dem Thema Kinder. Ne? Ich habe immer gedacht, möglichst viel Führungsverantwortung, weil dann kann ich das besser steuern. Ne? Dann sagt mir nicht ständig einer, was in meinem Terminkalender stehen soll, sondern ich kann es machen. Und also das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und
Weil ich muss nämlich da ganz kurz dazu sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das Wort verstehen, du hast ja mittlerweile 3 Kinder.
Ja.
Also du hast in deiner letzten Position bei Douglas dann ein 3. Kind bekommen. Ja. Also das ist ja auch nochmal eine Wahnsinnsthematik zu deinen ganzen Positionen und Abteilungen, in denen du gearbeitet hast, dass du nochmal kurz nebenbei 3 Kinder bekommen hast. Also
ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Ne? Also mache ich natürlich nicht alleine. Mein Mann hat da einen wahrscheinlich größeren Anteil dran
also
als ich.
Also hast einen tollen Support.
Absolut. Genau. Mhm. So, und also wie gesagt, ich kannte es nicht. Das Unternehmertum war für mich kein Konzept. Und im Gegenteil, es ist dann eben ja im Corporate Life, so habe ich es mir zumindest eingeredet oder so habe ich es empfunden. Also so diese, das, was man erfolgreich nennt, das hatte eben nichts mit und jetzt gründen wir dann noch zu tun. Also die Leute, die ich kannte, die gegründet haben, die haben sich dann selbstständig gemacht und da hat eigentlich jeder schon so hinter vorgehaltener Hand immer gesagt, so nach dem Motto, ne, Daniela Mündler Consulting, ne, wir überbrücken jetzt mal hier irgendwie so zwischen 2 Jobs. Passiert ja nun immer häufiger, dass man irgendwie aus dem Vertrag rausgeht und dann heute sagen alle, ich bin im Sabbatical oder Gardening Leave. Das habe ich mich nicht getraut.
Gardening Leave habe ich noch nie gehört.
Ja. Und dann zu sagen, oh, dann mache ich mich jetzt selbstständig und berate und so weiter, das war einfach gar nicht mein Bild. Also so diese Definition von Erfolg war bei mir sehr geprägt und auch meine Eltern kommen auch nicht aus einem, also mein Vater hat in der Abendschule Maschinenbau nachstudiert, aber ich sag mal, in meiner gesamten Familie ist das jetzt nicht kein Akademikerhaushalt. Ja, es war für ein großer Fortschritt, dass ich studiere und ein Diplom habe und so. Da hatte man, das hat man jetzt nicht weggeschmissen mit und jetzt hat sie noch Flausen im Kopf. So fühlte sich das an, so ein bisschen irgendwo zwischen Lächerlichkeit und
krass,
Flausen.
Krass. Und weißt du, woher das kommt? Also weißt du, was da auch so für Glaubenssätze hinterstecken?
Also es ist ein Weg, das möchte ich vorher mitgeben. Also alles das, was ich jetzt sage, ist ein mindestens 10-jähriger Erkenntnisprozess. Mhm. Deswegen auch an alle, die selber sich Fragen stellen, die Antworten mögen sich auch ändern. Ich glaube, wichtig ist einfach immer so wahrzunehmen, welche Fragen man sich stellt. Und dann, wie gesagt, ich klebe Zettel und gucke mir das immer wieder an. Wahrscheinlich, bis ich meine Augen zumache, werde ich noch irgendwie Erkenntnisse dazu haben. Aber für mich war ein Punkt, also dieses Bild, was ich im Kopf habe, also es ist nicht nur dieses Tennisspiel, sondern das Bild, was ich im Kopf habe, ist, es gibt einen, wie so eine Art 100-Meter-Bahn und dann gibt es irgendwie eine Ziellinie. Und Leute, die, wie ich aufgewachsen bin, die da erfolgreich galten, die standen irgendwie mit irgendwas, was sie erreicht hatten, hinter dieser Ziellinie. Und die waren per se alle, hatten die was geschafft, was ich noch nicht geschafft hatte. Und sie waren erstens, und sie waren immer schlauer und sie konnten irgendwas besser. Also ich habe mein ganzes Leben lang, also ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept in gewisser Weise, so diese Energie zu entwickeln und den Schwung zu entwickeln, um zu machen und zu machen und noch mehr zu machen, um mir Sachen zuzutrauen. Und um an einem imaginären Platz anzukommen, wo man dann irgendwann angekommen ist und dazugehört. Und das ist das zweite große Thema, Zugehörigkeit.
Aber bist du jemals da angekommen?
Nein. Also ist ja ein Trugschluss, ist ja magisches Denken.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil man kommt ja eigentlich da nie an. Es ist ja dann immer nicht genug.
Genau. So, und damit ist Antwort auf die Frage, also dieses, ne, ich bin immer zu wenig, ich bin immer noch auf dem Weg. Und deswegen, ich glaube, deswegen gibt mir das auch so viel, mit vielen jüngeren Frauen zu arbeiten, weil ich ja dann, ich freue mich auch super über die Wege, die dann machen, weil du natürlich dann mitkriegst, dass alles irgendwo mal angefangen hat. Mhm. Ne? Und nicht dieses, diesen Status, den andere erreicht haben, der hatte irgendwie eine hohe Attraktivität, Klammer auf, so, ne, Metaebene, warum habe ich mit so großen Marken gearbeitet? Also irgendwo ist da was, ne, mit so ikonische Themen haben mich offensichtlich irgendwie angezogen. Und wie gesagt, positiv haben sie für mich viel Energie entwickelt in dieser Anziehung. Lernen musste ich einfach, dass ich auf meinem Weg bin und übrigens mit diesem Weg auch ganz viel verändern kann. Also ich kann nicht erst was verändern, wenn ich irgendwo angekommen bin, sondern mit jeder Entscheidung, die ich treffe, verändere ich Dinge in meiner Umwelt. Und das, diese Gestaltungsmöglichkeit, die ich selber habe, das war mir ganz, ganz lange einfach überhaupt nicht klar.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Konntest du denn auf diesem Weg gesund bleiben?
Ja. Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich erstens so insgesamt eine stabile Persönlichkeit bin und ganz gesund, also keine großen Themen irgendwo mitbekommen habe. Vor allen Dingen schlafe ich gut. Und das ist für mich einfach eine Riesenressource. Und ich hatte auch mal, also ich sag mal, ich kann jetzt im Nachhinein sagen, ich kann deutlich sagen, wo ich deutlich über meine Grenzen hinausgegangen bin, weil das waren dann wenige Episoden, wo ich wirklich auch krank war oder nicht schlafen konnte, wo ich wirklich auch deutlich wahrgenommen habe und das auch ernst genommen habe, dass mein Körper mir gesagt hat, jetzt das geht nicht.
Und dann hast du aber auch deine Grenzen erkannt, ja, und die gesteckt für, ja, dich. Und weil das ist natürlich etwas, was, ja, ne, ganz viele ja nicht können. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass du jetzt halt diese Thematik Selbstständigkeit angehst. Ja. Und du hast gesagt, du hast 21 die GmbH-Gründung, ja, gemacht. Mhm. Du bist damit halt auch einen riesen Step zurückgegangen, ja, mit deinen Finanzen.
Ja.
Na, also, weil man kann sich ja vorstellen, in welchen Positionen du warst, dass du da wahnsinnig viel Geld verdient hast. Hast dann aber gesagt, ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen, ja, und bist da, hast dann einen großen Step zurückgemacht. Ist das für dich okay oder ist da so ein, auch so ein Finanzenthema, wo du auch so sagst, weil diese Themen, die ja jetzt bei dir hochkommen, ne, so dass das so belächelt wird, mhm, und so weiter, ist ja auch die Frage, ob das wirklich so ist oder ob das nur in deiner Wahrnehmung so ist.
Wahrscheinlich, ja.
Und da würde ich mich halt einfach noch mal fragen, ist dann auch das Thema Finanzen eine große Entscheidung gewesen?
Ja, also es ist, sagen wir so, es ist natürlich eine große Entscheidung, die man aber oder der man sich planerisch gut nähern kann. Also, mhm, ich kann natürlich durch Businesspläne, und da habe ich, ist mir meine Erfahrung auch zugute gekommen. Also ich habe eine 37-seitige Excel-Tabelle, wo in jedem Monat bis ins Jahr 2027 draufsteht, was ich plane und so und so. Das liegt mir, kann ich, war, mhm, für mich kein Problem. Und wenn ich solche, ne, so ein groß empfundenes Problem in so kleine Sachen abschichten kann, dann hilft das mir total, jedenfalls. So, und das heißt, Planung hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben. Natürlich gibt es, es ist, gilt für alles. Es, ne, ich kann jetzt hier sitzen und mich wohlfühlen und irgendwie lässig darüber reden, dass Sachen so und anders sind. Es gibt aber natürlich auch Tage, Nächte, wo ich nachts aufwache und mir es mir aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht geschlafen habe oder was auch immer, nicht so gut geht, dann sehe ich alles ganz anders oder zumindest weniger positiv. So, und das war mit den Finanzen oder ist mit den Finanzen natürlich genauso. Ich muss aber sagen, ich bin relativ schnell dahin gekommen, dass ich gesagt habe, wenn das das einzige Problem ist, was mich jetzt hier stört, also dass ich, mhm, eigentlich lieber, wenn ich es mir aussuchen könnte, gerne meinen Gehaltscheck hätte, weil es natürlich irgendwie viel bequemer wäre, ja, mhm, auf Basis eines sicheren Checks, dann ist das doch irgendwie eigentlich ganz gut operationalisierbar. Also wenn das wirklich das Einzige ist, wo ich sage, Mensch, das aber jetzt irgendwie macht mich hier total unkomfortabel, dann ist das eigentlich... Ja, dann gibt's Möglichkeiten, das zu lösen. Also ich kann mir, ne, ich kann mir eine Deadline setzen und kann sagen, bis da und dahin geht es. Dann muss ich gegebenenfalls wieder zurück in eine Anstellung und muss das halt irgendwie nebenberuflich machen oder, mhm, was auch immer. Ist jetzt bisher heute nicht so abzusehen. Aber das, das fand ich irgendwie dann, dass ich dachte, ach ja, haben andere Leute mehr Probleme in ihrem Leben. Mhm. Und
es hört sich alles so sehr pragmatisch an. Also, ja, du hörst dich an, als wärst du so jemand, so eine Macherin, die sagt, okay, es gibt einen Plan, ich habe eine Lösung, ich habe jetzt ein Ziel vor Augen. Ich weiß eigentlich genau, wo ich hin will. Ist das so?
Ja. Es ist aber auch ein großer Unterschied. Ich hatte ja, glaube ich, eingangs gesagt, dass ich einmal in dem, als ich den Bereich von Douglas gewechselt habe und dieses digitale Thema gemacht habe, da war ich ja in einem Start-up angestellte, mhm, Geschäftsführerin. Und das ist vielleicht jetzt nochmal ein Glück, dass ich den Unterschied, den emotionalen Unterschied, mhm, also planerisch ist eine Sache, aber den emotionalen Unterschied sehr genau beschreiben kann zwischen, es ist meine Gründungsidee, ich habe auf einem weißen Blatt Papier angefangen, die ersten Sätze zu schreiben und zu sagen, was mache ich als erstes, zweites, drittes, oder ich bin Angestellter in einem kleinen Team. Es ist, mhm, ein fundamentaler Unterschied. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Idee von Samplistic, dieses Thema, wir müssen diese gratis Wegwerfproben abschaffen, es braucht eine andere Lösung, die viel kundenorientierter ist, dass das in die Welt muss. Und es ist mir fast egal, mit welchem Businessmodell das, mhm, geht. Es ist einfach, ich weiß, es kümmert sich außer mir keiner darum, weil es einfach zu sehr, es sind sozusagen zu viele verschiedene Interessen, die sind so klein, dass sich keiner, es ist für keinen groß genug, um da irgendwie mal einen Schritt rauszumachen, sodass ich jetzt sagen würde, es ist eigentlich, es ist wurscht. Ich möchte, dass die Leute wissen, es geht anders, es geht besser, man kann es übrigens lösen. Und wie gesagt, in welche Art von Geschäftsmodell wir das jetzt dann zum Schluss gießen, ja, mhm, wird sich finden. Habe ich viele Ideen.
Finde ich großartig. Und vielleicht kannst du noch mal so 1, 2, 3 kleine Tipps mitgeben für Menschen, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation waren wie, mhm, du, die einfach auch in guten Positionen sitzen und sagen, boah, ich würde so gerne da raus. Ich würde so gerne, aber ich verdiene gerade einfach viel Geld. Meine Familie wird einfach mit meinem Gehalt finanziert. Und Ich habe mir einen Lebensstandard aufgebaut. Mhm. Ne? Für mich ist es halt normal, dreimal im Jahr in einen richtig tollen Luxusurlaub zu fahren. Aber ich habe diese Vision. Mhm. Ich möchte so gerne mich selbstständig machen mit etwas. Ich habe da eine Idee. Hast du da vielleicht so 2, 3 Tipps, die du jemand anderen mitgeben würdest? Vielleicht auch jemand, der ein bisschen ängstlicher ist als du.
Ich glaube schon, dass ich auch viele Ängste habe. Also das nur so, ne? Das ist jetzt, hatten wir auch kurz im Vorgespräch, es ist ja immer schön, an einem Punkt über eine Geschichte zu reden, wo man gewisse Dinge schon erreicht hat. Also ich glaube, wenn wir vor 1,5 Jahren gesprochen hätten wir auch ganz andere Nuancen hier noch entdeckt. Also das darf man einfach gar nicht oder möchte ich gar nicht drüber weggehen. Es ist so, diese Fragen, ne? Und wie ich die gewichte. Also meine Learnings sind, es gibt viel mehr Elastizität in den Finanzen, als ich vorher denke. Also als ich vorher mir überlegt habe, also übrigens auch in Gehaltsverhandlungen, ne, wo ich so immer gesagt habe, ja, das ist so meine Range und da möchte ich wieder hin und verschlechtern möchte ich mich ja nicht und aber so. Es gibt aber viel mehr Elastizität. Also ich habe mich dann schon, wir haben eine Finanz, also wir haben jemanden, der für uns Vorsorge macht, schon seit Jahrzehnten. Und dann haben wir uns mit der hingesetzt und haben gesagt, okay, kann ich Verträge auf Pause setzen, ohne dass was passiert. Also es gibt schon, man muss ja nicht aufhören, irgendwie Sachen zu bezahlen, sondern es gibt schon vernünftige Ansätze, den eigenen Lebensstandard anzupassen, ohne jetzt auf Vorsorge zu verzichten oder jetzt meinen Kindern zu sagen, also wie gesagt, Urlaub.
Ihr kriegt keine Geburtstagsgeschenke.
Genau. Also das wäre genau. Aber zum Beispiel diese Selbstverständlichkeit von, wir haben es uns geleistet, 2 Wochen im Jahr im Sommerurlaub irgendwie eine schöne Reise zu machen. Das ist mir tatsächlich emotional am schwersten gefallen. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, wie ich meinen Kindern sagen kann, dass das jetzt eben nicht stattfindet. Weil es ist immer so, ne? Alle sagen über Geld, ja, und Geld allein, ne, ist nicht, aber Geld kauft einem sehr viel Komfort. Und absolut. Auch in Diskussionen mit Kindern ist es viel einfacher zu sagen, wir machen hier 2 Wochen Cluburlaub und das machen die Freunde auch und es fällt nicht weiter auf. Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass auch die Kinder wahnsinnig mitgehen. Also dieses Thema, Mama hat eine Marke entwickelt. Also ich habe dann so Logos bei mir zu Hause aufgehangen und so weiter, finden die faszinierend. Also dass sie selber gehen in die Parfümerie und sagen, sie möchten mal irgendwie was testen, werden alle ignoriert, weil sie immer denken, ne, sind Teenager, die irgendwas klauen, muss man so sagen. Also es ist nicht gerade so ein Klientel, was bevorzugt behandelt wird. Und wenn ich dann da so sitze und sage, ja, es müsste ein System geben, wo ihr in der Lage wärt, Produkte vor dem Kauf zu testen. Und das ist für die total positiv. Davon abgesehen, dass ich immer glaube, dass also meine Familie, für die bin ich sowieso die Größte. Und das ist auch natürlich unheimlich rückversichernd. Und das ist, da nochmal auf meinen Mann sprechen zu kommen, wenn der natürlich jetzt jeden Monat mir sagen würde, Schätzchen, war vorher irgendwie schöner, ne? Also und alles einfacher. Das ist auch, er hat selber mal gegründet, hat sich dann daraus selbstständig gemacht. Vielleicht spielt es auch da rein, charakterlich, aber eben auch von der Erfahrung her, das hatten wir nie. Ich glaube, das ist unheimlich schwer. Also nochmal, ne, so eine Partnerschaft oder eine Umgebung zu suchen, die da sehr supportive und unterstützend ist, das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist in der Realität viel mehr möglich, als ich mir so schwarz-weiß zurechtgemalt habe. Mhm.
Du hast vorhin so ein bisschen die Thematik jetzt nochmal gründen und was so andere von dir denken, so in der Gründerszene, du bist die Älteste und so. Und ich würde halt sofort denken, ja, ist doch mega geil, dass du die Älteste bist, weil du bist die Weiseste und hast einfach die meisten Erfahrungen. Was wäre denn jetzt anders, wenn du jetzt mit 25 das nochmal gründen würdest?
Ja, ich würde weniger auffallen, das ist das Einzige. Und das habe ich eben, das ist eigentlich noch ein Punkt auch zu der letzten Frage, die Bewertung meiner Expertise. Das war ja der größte Fail, den ich, also die meiste Zeit, die ich verdattelt habe, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, seit ich gesagt habe, okay, es gibt jetzt eine GmbH und ich mache das jetzt und es ist Vollzeit und ich suche Leute, die investieren und so weiter und so weiter. Der größte, ich habe am Anfang viele Monate damit zugebracht, dass ich eben Leute aus der Branche kontaktiert habe, Experten, Bekannte, die ich dann immer so zusammengesammelt hatte aus dem Netzwerk und immer die Idee vorgestellt habe und so ein bisschen mit der Frage, findest du das auch sinnvoll? Und im Nachhinein, also die meisten haben gesagt, ja, alles klar. Und das, wo ich im Nachhinein denke, das ist doch total lächerlich. Also auch vielleicht nochmal jetzt so zum Tipp. Ich habe mich schwer damit getan, aber wenn man 15 Jahre in einer Branche gearbeitet hat, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass man viel Fachexpertise gesammelt hat. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich eine Lösung habe, wie ich Kunden glücklich mache, wie ich Verkäuferinnen glücklich mache, also weil ich das Verkaufen einfacher mache und wie ich dazu beitrage, dass weniger Müll in der Welt ist und damit auch noch ein bisschen Geld verdienen kann und überhaupt die Branche irgendwie voranbringen kann, dann brauche ich nicht 10 Leute fragen, ob sie auch finden, dass das eine vernünftige Idee ist.
Die vor allem dann viel weniger Erfahrung haben wahrscheinlich als du.
Genau, also dieses Thema, das wäre mir vielleicht auch noch so ein Anliegen und Aufrüttler, auch Alter, Erfahrung. Also aus einer, ich glaube, so sind das vielleicht dann auch Intrapreneurship-Programme manchmal, also aus angestellten Positionen heraus, wo man ja einen Markt sehr tief durchdrungen hat. Da, wenn Leute da sagen, da gibt es aber was, das findet man jetzt nicht, wenn man einfach nur Studienabgänger ist und sagt, ich überlege mal, was ich gründen könnte. Mhm. Ja, die 95. weiß ich nicht was, Lebensmittelmarke. Da sich das zuzutrauen und zu sagen, da ist was, da hast du einen Vorsprung und das ist ein anderer Blick als Leute, den haben, wenn sie Berufsanfänger sind. Mhm. Also das wäre für mich auch nochmal die eigene Expertise, einfach der eigenen Expertise zu trauen und wie viele Jahre hätte ich dann noch Erfahrung machen sollen, bevor ich nicht mehr um Erlaubnis gefragt hätte.
Absolut, und diese Erfahrung, um jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen, hättest du ja mit 25 gar nicht gehabt.
Nein.
Also da ist halt eben auch die Frage, ob nicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist und du vielleicht deinen Glaubenssatz da auch hingehend mal verändern könntest, dass du sagst so, aber ich es gibt einen Grund, warum ich jetzt mit 50 gründe oder warum ich jetzt mit 50 einfach dieses Brand vorantreiben möchte und weiß, ne, was ich kann und vor allem auch, wie das Produkt sein muss und so weiter. Das hättest du ja mit 25 gar nicht gehabt. Nee. Gibt es etwas, was du deinem 25-Jährigen selbst gerne mitgeben würdest?
Du hast die Mittel, selbst Sachen zu verändern. Es muss nicht so sein, richte dich nicht so sehr an dem, wie es zu sein hat, sondern richte dich nach dem, wie du es haben möchtest.
Spannend. Möchtest du einmal noch, damit diejenigen, die jetzt vielleicht auch gerade zuschauen, einmal noch Samplistic richtig zeigen und erklären, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr innovatives Produkt, ist lustigerweise bei uns gerade auch bei Jack's Beauty Line, manchmal kommen ja Dinge wirklich, wie sie kommen sollen. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr an Zufälle, weil es ist einfach interessant, dass ich mich jetzt einfach mittlerweile seit wirklich einiger Zeit mit meinem Produktentwicklungsteam genau über diese Themen beschäftige. Wie können wir unsere Produkte als Probe mitgeben, weil gerade auch bei uns, bei Jack's Beauty Line, Make-up-Produkte wollen getestet werden und so weiter. Ja. Und wir haben ja bisher genau diese kleinen Sachets, die man wegschmeißt. Mhm. Die kann man für 1 Euro bei uns im Shop kaufen. Mhm. Nur das Ding ist halt, dass wir auch gesagt haben, wir würden gerne auch jetzt zukünftig, haben wir auch einen Shop in Berlin. Wir haben aber auch mittlerweile über 70 Händler, die unsere Jack's Beauty Line Produkte in den Stores verkaufen. Mhm. Und da denke ich auch ganz häufig, Mensch, ich würde so gerne, dass diese Händler die Möglichkeit haben, eben Proben rauszugeben. Und das möchtest du, da hast du ja revolutioniert. Mhm. Mit Samplistic kannst du einmal noch kurz auf das Produkt selber eingehen. Ja. Und für diejenigen, die das jetzt auch für sich selber vielleicht spannend finden, kannst du auch nochmal sagen, wie man dein Business unterstützen kann. Geh sehr gerne nochmal darauf ein.
Ja, das mache ich sehr gerne. Tatsächlich ist es ein Tool bestehend, also ich habe jetzt hier nur das Tool in der Hand, es hat einen Hardware- und Softwareanteil. Das ist der Hardware-Anteil, der eben auch dieses physische Erleben eines Produktes möglich macht. Und der Stick, daher auch der Name Samplistic, sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Lippenstift. Dieses Tool ist in der Lage, aus jedem Produkt und jeder Verpackungsart eine Probe zu generieren, in dem Moment, wo ich als Kundin sage, das Produkt würde ich gerne mal probieren. Weil es ist der normale Lauf der Dinge ist, also haben wir bei Frauen jeden Tag, wenn ich so in so einer Parfümerie stehe, habe ich jeden Tag mindestens 3, die sagen, ich war gestern Abend essen und meine Freundin hat so gut gerochen oder hatte so einen tollen Lippenstift drauf oder hatte so ein, was weiß ich, tolle Haut und die hat mir gesagt, was sie benutzt, haben sie eine Probe davon. Und in 99% der Fälle sagt die Verkäuferin, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Haben wir nicht. Weil diese Vorproduktion, es sind sehr individuelle Nachfragen, es ist ein sehr fragmentiertes Angebot. Jeder, der schon mal irgendwo Kosmetik gekauft hat, weiß, dass er durchschnittlich vor Regalen mit also über 10.000 Produkten steht. Es ist alles sehr, sehr ausdifferenziert, zu Recht, weil ich ja auch ausdifferenzierte Bedarfe habe. Und mit Samplistic kann ich im Prinzip von jedem Produkt, von dem es in diesem Geschäft oder auch online, ist völlig egal, ob über Distanz oder vor Ort, einen Tester gibt, kann ich mir eine Probe abfüllen. einspielen lassen. Und die Informationen bekomme ich dann hinterher in einer App. Die wird alle nötigen oder gewünschten Informationen werden digital erfasst, sodass ich eben auch jedes Mal genau sehen kann und das übrigens auch bei mir, apropos Notizzettel, immer an einer Stelle habe und genau sagen kann, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, frage ich nochmal nach, will ich eine Farbe dunkler, will ich eine Textur reichhaltiger und so weiter. Ist alles bei mir. So, das ist das, was es sozusagen für den Kunden tut. Das Tool ist letztendlich so entwickelt, dass es eben eins ist für Duftpflege und Make-up. Also wir geben alles in nur ein Tool. Das besteht aus 100% Altplastik, ist voll recyclingfähig, recyclinggerecht designt. Und ich nehme es sehr, sehr gerne zurück. Der Händler, mit dem wir dann zusammenarbeiten, auch, weil wir können es dann aufarbeiten und auch in unseren eigenen Kreislauf geben. Mhm. Das heißt, das ist ein extrem nachhaltiges und durch diese Zielgerichtetheit extrem müllvermeidendes System. Wir haben ja Tests gemacht. Wir schätzen, dass wir auf 90% der heute produzierten Proben verzichten können und damit eben auf wahnsinnig viel Verpackungsmüll, weil es so effizient ist, weil ich eben die Frau oder den Mann frage, was möchten Sie gerne und gezielt auf den Bedarf eingehe.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe natürlich jetzt auch nochmal aus der Brand-Sicht Daniela im Vorfeld einige Fragen dazu gestellt, weil zum Beispiel ist das Produkt komplett grün.
Ja.
Da hattest du gesagt, das ist aus einer besonderen Flasche gemacht.
Ja, das sind aus der Lidl Saskia Wasserflasche. Also das heißt, es sind in Deutschland gesammelte Wasserflaschen. Ich brauche als Verpackung für Lebensmittel oder Kosmetik auch eine bestimmte Zulassung. Der Stoff hat die Zulassung, also ich kann nicht mit jeder Art von recyceltem Plastik arbeiten und in dem Fall ist es grün, weil es die Lidl Saskia Wasserflasche ist.
Genau, und da würde mich total interessieren und fändet es total spannend, wenn ihr uns entweder mal auf Instagram oder sonst auch gerne über LinkedIn einfach mal schreibt, wie empfindet ihr das? Muss so ein Sampling-Stick, muss das für euch gebrandet sein? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zu uns in den zukünftigen Jack's Beauty Line Store kommen würdet und wir würden euch diese grüne Flasche mitgeben, fändet ihr das komisch, dass es dann halt nicht eine Jack's Beauty Line gebrandete Flasche wäre? Weil da hast du gesagt, das würde jetzt keinen Sinn machen, die komplett irgendwie einzufärben. Die Nachhaltigkeit würde darunter wieder komplett leiden. Mhm. Es hat ja auch eine tolle Story dahinter. Mich würde einfach total interessieren, ihr als Kundinnen, würde euch das stören, dass jetzt zum Beispiel das Produkt nicht nach einer klassischen Jack's Beauty Line Flasche aussehen würde? Wie findet ihr allgemein die Thematik? Ich finde es ganz spannend. Wir werden euch alles nochmal verlinken in den Shownotes. Da werden wir auch nochmal von Daniela ihr LinkedIn-Profil, da bist du ja quasi anzutreffen.
Genau.
Oder sonst über SampliStick auf Instagram. Könnt ihr das Produkt euch auch nochmal anschauen. Ich fand es ganz, ganz, ganz toll, was du heute mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank, Daniela. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat. Wie gesagt, wir verlinken euch alles nochmal in den Shownotes, auch Danielas LinkedIn-Profil auf Instagram Seite zu finden mit SampliStick. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche, ihr Lieben.